Ja, wir haben heute Gemeindetag. War eigentlich was, was aus dem Mitarbeitertreffen herauskam. Der Wunsch, sich mal zu treffen für einen Tag. Und ich muss sagen, ich bin dankbar wirklich für jeden Einzelnen von euch, der da ist, der sich darauf eingelassen hat. Gott hat uns zusammengestellt. Ich möchte halt einfach so ein paar Gedanken zum Thema Gemeinde aus der Bibel weitergeben. Und wir werden hier total an der Oberfläche kratzen. Ich denke, ich könnte eine Serie machen über das ganze Jahr, über das, was Gemeinde ist und was Gemeinde ausmacht. Also es ist jetzt mehr so ein Sammeln von ein paar Gedanken als jetzt eine tief ausgefeilte Predigt. Aber zuerst mal, denke ich, ist wichtig, dass wir die Frage stellen, was ist denn Gemeinde eigentlich? Und die Antwort ist, Gemeinde ist nicht ein Gebäude, Gemeinde ist nicht eine Organisation oder irgendein Verein oder eine Einrichtung. Gemeinde ist eine Versammlung von Menschen. Es geht um Menschen. Also deswegen ist unser Fokus eigentlich auch nicht auf ein Gebäude oder auf eine Organisation, obwohl diese Dinge Hilfsmittel sind und wir natürlich als Menschen Organisation bis zu einem gewissen Grad auch brauchen. Aber der Fokus ist, oder sind Menschen. Menschen, die sich da versammeln. Das ist der Fokus. Wir dienen Menschen. Nicht irgendeine Organisation. Wenn wir über solche Dinge reden, Organisation soll den Menschen der Versammlung dienen und nicht die Versammlung einer Organisation. Und ich habe Soziologie studiert und man kann das beobachten, wenn man sich Organisationen anschaut in der Organisationssoziologie, das passiert sehr schnell, dass ursprünglich Organisationen, die dazu waren, um Menschen zu dienen, sich dahin entwickeln, sich so verselbstständigen und am Ende geht es um eine Organisation und die Menschen dienen der Organisation. Das ist nicht Sinn der Sache. Also wir müssen uns das immer wieder im Gedächtnis behalten, es geht um Menschen. Wenn wir sagen, ich gehe in die Gemeinde, dann sagen wir nicht, ich gehe in das Gebäude in der Bahnhofstraße 10. Nein, das heißt, ich gehe in die Versammlung. Ich versammle mich mit dem Joe und der Annemarie und der Iris und dem Hubert und der Anne. Das ist, worum es geht. Ich gehe in die Gemeinde, ich gehe in die Versammlung. Ich gehe zu den Geschwistern. Wenn wir darüber reden, dass wir Gemeinde bauen wollen, reden wir auch nicht davon, dass wir ein Haus bauen wollen, vielleicht mit einem Kirchturm, oder dass wir eine Organisation bauen wollen. Es geht vor allem darum, dass wir die Geschwister aufbauen, wenn wir die Bibel lesen. Das ist der Fokus. Also Gemeinde. Gemeinde ist auch nicht irgendeine Versammlung, irgend so eine Interessensgruppe oder irgendein Club, ein Verein. Gemeinde ist die Ekklesia im Griechischen. Eigentlich bedeutet es so viel wie die Herausgerufenen, die Zusammengerufenen. Also eine Versammlung, eine Gemeinschaft der Herausgerufenen. Menschen, die herausgerufen sind aus der Welt und zu Jesus hingerufen sind und ihm versammeln wir uns. Gemeinde, diese Versammlung von Gläubigen ist ein Ausdruck des Reiches Gottes. Es ist eine Gruppe, die von Gott beherrscht wird. Das ist, was Reich Gottes meinem Verständnis nach bedeutet eigentlich. Dort, wo Gott regiert, ist Reich Gottes, wo seine Herrschaft sichtbar wird. Und es gibt natürlich eine universelle Gemeinde, da gehören alle Menschen, die sich Jesus anvertraut haben und sich seiner Herrschaft unterworfen haben. Alle Menschen auf der ganzen Welt, die neu geboren sind durch den Geist Gottes, gehören zu dieser einen universellen Gemeinde. Also du kannst gar nicht Christ sein und nicht Mitglied sein in der Gemeinde. Das geht gar nicht. Wenn wir uns bekehren, werden wir durch den Geist hineingetauft in die Gemeinde. Eigentlich in diesen einen Leib. Wir werden eins gemacht mit dem Leib Christi. Aber diese eine universelle Gemeinde drückt sich dann natürlich praktisch aus in der Ortsgemeinde. Und ich denke, auch jeder Christ sollte Mitglied in so einer Ortsgemeinde sein, in einer konkreten Versammlung von Gläubigen. Also wieder Gemeinde meint Menschen, eine Versammlung von Menschen. Und diese Ortsgemeinde, diese örtliche Versammlung hat dieselbe Funktion und dasselbe Wesen und dieselbe Beziehung zu Christus wie die Universalgemeinde. Wir könnten so sagen, die Ortsgemeinde ist so eine Kleinausgabe der Gesamtgemeinde, ein Abbild von dem Ganzen. Das bringt die unsichtbare, ewige Gemeinde sichtbar und geistlich zum Ausdruck. Ich möchte euch eine Liste vorlesen von Bildern oder Illustrationen, die im Neuen Testament verwendet werden für die Gemeinde. Erste Bild ist, dass die Gemeinde ein Leib ist. Vielleicht eines der bekanntesten oder vertrautesten Bilder. Also die Gemeinde ist ein Leib. Das drückt die Einheit und Harmonie aus, die wir haben als Leib. Auch die Abhängigkeit voneinander. Christus ist das Haupt der Gemeinde. Das heißt, er leitet und er führt den übrigen Leib und die Gemeinde ist sein Leib. Also wir sind verschiedene Glieder, unterschiedliche Glieder mit ganz unterschiedlichen Persönlichkeiten und Begabungen, sowie an unserem Leib Finger und Zehen und Ohren und Haare, so ganz unterschiedliche Glieder sind. Und diese Glieder sind in gegenseitiger Abhängigkeit und tragen bei zu dem Wachstum des Ganzen. Jedes Glied an unserem Leib dient dem ganzen Leib. Also das ist ein Bild, was wir haben. Kolosser 1 zum Beispiel. Zweite Bild, was wir in der Bibel haben. Wir gehen hier ganz schnell durch. Nur, dass wir so ein bisschen eine Vorstellung haben, was Gemeinde ist. Ich könnte über jedes Bild eine Predigt machen. Also man könnte locker eine ganze Predigtserie über ein ganzes Jahr machen zum Thema Gemeinde. Zweites Bild ist ein Gebäude. Vielleicht um diesen planvollen Entwurf und den Bau zu betonen. Und drittes Bild, was wir in der Bibel sehen, ist ein bebautes Feld. Da stellt das Wachstum, die Fruchtbarkeit der Gemeinde dar. 1. Korinther 3 finden wir das Bild. Und dann vierte Illustration ist ein Tempel. Ich glaube, das drückt einerseits die Heiligkeit der Gemeinde aus. Heiligkeit auch in dem Sinn von abgesondert sein für Gott zu seinem Gebrauch. Und auch Hingabe. Tempel ist Gott geweiht, ist völlig zu seinem Gebrauch hingegeben. Das ist ein unglaubliches Bild eigentlich. Wenn wir der Tempel des lebendigen Gottes sind, wie es in der Bibel heißt, dann heißt es eigentlich, wir sind der Wohnort Gottes. Da wohnt Gott in seinem Heiligtum. Wir sind sein Heiligtum. Da drückt er sich aus. Und Jesus, ich meine, Gott ist allgegenwärtig, er ist überall, aber Jesus hat es gesagt, wo zwei oder drei sich in meinem Namen versammeln, da bin ich mitten unter ihnen. Ganz besonderer Weise. Da wird er ganz besonders seine Gegenwart manifestieren und da wird auch ganz besonders seine Autorität und seine Kraft da sein. Also wenn wir uns versammeln als Gemeinde, dann denke ich, können wir mit ganz besonderer Erwartung zusammenkommen. Ganz besonders erwarten, dass Gott wirken wird. Noch über das hinaus, was wir in unserer stillen Zeit erfahren oder in unserem Hauskreis erfahren. Wenn wir uns als Gemeinde versammeln, da können wir mit ehrfürchtiger Erwartung zusammenkommen. Weil wir versammeln uns nicht als irgendein Verein oder irgendein Club. Wir versammeln uns als die Gemeinde des lebendigen Gottes, der Jesus zugesagt hat, wenn ihr euch versammelt, da werde ich ganz besonders unter euch sein. Und im Hebräerbrief ermutigt uns der Schreiber des Hebräerbriefs, dass wir dieses Versammeln, dieses Zusammenkommen mit der Gemeinde nicht vernachlässigen. Das sollte eigentlich der Höhepunkt unserer Woche sein. Das ist was Wunderbares. Fünfte Bild. Gemeinde ist ein Haus. Haus drückt auch wieder einen Wohnort aus, auch ein Ort, wo sich der Hausherr, wo Jesus sich zu Hause fühlt, hoffentlich. Haus drückt vielleicht auch Ordnung aus Abhängigkeit voneinander wieder. Wir sind lebendige Steine in diesem Haus. Ne? Jeder Stein nimmt seinen Platz ein. Vielleicht könnte man Haus auch in dem Sinn von Haushalt uns vorstellen. Wir sind Gottes Haushalt, also Teil von ihm. Wir sind unter ihm, unter seiner Leiterschaft. Haushalt und ein Haus damals war unter der Leitung des Patriarchen, wer immer das gerade war. Das wäre dann dieses Bild. Gott ist unser Leiter. Sechste Bild, auch sehr eindrückliches Bild, eine reine, keusche Jungfrau. 2. Korinther 11 sehen wir dieses Bild. Eine keusche Jungfrau. Das drückt für mich Hingabe aus. Jungfrau, die sich hingibt, zu warten auf ihren Bräutigam, sich reinzuhalten. Abgesondertheit. Auch diese Entschlossenheit, diese Erwartungshaltung. Denk drüber nach, was eine Jungfrau, eine Braut ausdrücken kann. Siebte Bild ist eine Herde. Ich glaube, wieder Einheit sehen wir da, auch Treue, die Schafe folgen ihrem Hirten nach. Achte Bild ist eine Säule und eine Grundfeste der Wahrheit, 1. Timotheus 3. Da sehen wir Stärke und Beständigkeit und Treue, vielleicht auch wieder. 9. Bild ist ein Leuchter, Offenbarung 1. Bild für unser Zeugnis, für unsere Mission. Wir sind das Licht der Welt. 10. Bild ist ein Reich. Wir sind Mitbürger der Heiligen und Gottes Hausgenossen, Epheser 2. Wir sind unter seiner Herrschaft, auch Verbundenheit, die wir haben. Das ist unsere Identität. Wir sind versetzt vom Reich der Finsternis in sein Reich des Lichts. Und das 11. Bild ist eine Familie. Drückt Zusammengehörigkeit aus und Wärme und Liebe und Geborgenheit. Die Ältesten in der Gemeinde werden als Väter betrachtet, die älteren Frauen als Mütter, die jüngeren Frauen als Schwestern, die jüngeren Männer als Brüder, lesen wir im 1. Timotheus 5. Familie. Pete Fleming, das war einer von diesen Missionaren, die in Ecuador ermordet wurden von diesen Indianern, die sie erreichen wollten. Der hat über die Gemeinde geschrieben: Gemeinde ist eine Familie, die durch Liebe verbunden ist, im Glauben an einem Strang zieht und eine gemeinsame Erwartung hat. Sie ist eine Gemeinde, die unbedingt Gottes Anweisungen folgt, die treu seinen Plan verwirklicht und die ständig seinem Vorbild nacheifert. Das ist eine schöne Zusammenfassung. Also Gemeinde, die Versammlung, das ist herrlich eigentlich. Es ist ein Vorrecht, es ist ein Geschenk, es ist Gottes absolute Gnade, dass wir seine Gemeinde sein dürfen. Dass wir Teil davon sein dürfen. Hey, das ist besser, als in diesem Club der Milliardäre zu sein, von Bill Gates und Warren Buffett oder Teil von dem elitärsten Ritterorden oder Adelsgeschlecht zu sein oder in der Vereinigung der einflussreichsten Menschen dieser Welt zu sein. Hey, wir sind die Gemeinde Jesu. Wow! Ich möchte, dass das, was ist, was gerade an diesem Gemeindetag uns prägt, dass ihr etwas von dieser Freude spürt, eurer Berufung. Dass wir dankbar sind für die Zusammenkunft, dass wir zusammenkommen dürfen, für das, wer wir sind in Christus und das, was er für uns und an uns getan hat. Er hat uns aus dem Dreck der Welt errettet und erhoben, aus Sünde und Tod und Feindschaft zu Gott und Einsamkeit und Ehrlosigkeit und Sinnlosigkeit. Und er hat uns zu seinem Leib gemacht, zu seinem Tempel, zu seiner Gemeinde gemacht. Zu seinem Licht, zu seiner Kathedrale. Wir sind eine herrliche Versammlung. Also freut euch. Wir dürfen Gemeinde sein. Das ist ein unglaubliches Vorrecht. Zweitens, zweiter Gedankengang. Biblische Schwerpunkte des Gemeindelebens. Erster Schwerpunkt, und das ist der ganz große und übergeordnete, und das ist einfach, das ist offensichtlich, erste Schwerpunkt von der Gemeinde Christi ist wer? Christus, Jesus. Paulus hat gesagt in Philipper 1,21, das Leben ist für mich Christus. Ich glaube, das gilt auch für das Gemeindeleben. Jesus ist das Zentrum von der Gemeinde. Wir kommen zusammen, wir sind dazu da, um ihn zu ehren, um ihm Freude zu machen, ihn besser kennenzulernen, ihn mehr zu erfahren, ihm mehr hingegeben zu sein, ihm größeren Raum zu geben, dass er sich ausdrücken kann durch uns. Dafür existieren wir, dass er sich ausdrücken kann. So ist eigentlich so ähnlich wie die Ehe. Gott möchte sich durch seine Leib, durch die Gemeinde ausdrücken, genauso wie er sich in der Ehe ausdrücken will. Das ist eine hohe Berufung. Es geht alles um Jesus. Also Gemeinde ist kein Selbstzweck. Gemeinde existiert nicht um sich selbst willen. Wir versammeln uns nicht um uns, weil wir uns versammeln wollen. Wir sind nicht Selbstzweck. Wir kommen zusammen, um zusammenzukommen. Eine Gemeinde gehört auch nicht sich selbst. Gemeinde ist auch nicht frei zu tun, was sie will. Gemeinde ist nicht um ihrer selbst willen da. Gemeinde soll sich nicht um sich selbst drehen. Sondern es geht um Jesus. Wir sind die Gemeinde Jesu Christi. Seht ihr 1. Petrus 2, Vers 9. Da schreibt uns der Apostel Petrus oder Gott durch den Apostel Petrus, ihr aber seid ein auserwähltes Geschlecht, ein königliches Priestertum, eine heilige Nation, ein Volk zum Besitztum, damit ihr die Tugenden dessen verkündigt, der euch aus der Finsternis zu seinem wunderbaren Licht berufen hat. Also wir versammeln uns um Jesus, wir verkündigen Jesus. Das ist der Sinn von dem Ganzen. Das ist das Zentrum der Gemeinde. Deswegen ist es zentral, dass wir Gottes Wort hören, dass wir ihn anbeten, ihn verehren. Auch Gebet, Gemeinschaft mit ihm, das ist, was Gebet eigentlich ist. Das ist der Hauptfokus. Dass wir als Gemeinde immer wieder auf ihn sehen und sagen, Jesus, wir sind dein. Wir bewundern dich, wir beten dich an, wir sind so dankbar für dich und das, was du für uns tust. Wir wollen auf dich hören. Wir wollen dich ausdrücken. Wir wollen dir dienen. Wir wollen deinen Willen tun. Wir wollen Menschen für dich erreichen. Auch Evangelisation, wie soll ich sagen, es geht bei Evangelisation nicht darum, dass wir unsere Gottesdienste füllen oder dass das Haus voll wird. Es geht bei Evangelisation auch nicht darum, dass wir irgendwie eine Pflicht erfüllen. Und das ist eine Pflicht. Das ist, wir haben einen Missionsbefehl. Aber das ist nicht der Punkt. Evangelisation ist auch Christus zentriert. Es geht darum, dass mehr Menschen ihn anbeten und ihn ehren und ihn lieben und ihm dienen. Das ist eine christuszentrierte Angelegenheit. Wenn wir rausgehen und Menschen für ihn erreichen wollten. Das ist der Punkt. Nicht für uns oder für eine Organisation oder sonst was. Wie unser ganzes Leben eine christuszentrierte Angelegenheit ist. Wir beten, geheiligt werde dein Name, dein Reich komme, dein Wille geschehe. Dein ist das Reich und die Kraft und die Herrlichkeit in Ewigkeit. Wilfried Block hat geschrieben, die biblische Gemeinde hat Christus im Zentrum. Er selbst, der auferstandene, lebendige Herr, soll im Mittelpunkt der Anbetung, des Gesangs und der Verkündigung stehen. Wenn alle Herzen auf ihn ausgerichtet sind, wird die Gegenwart Gottes ganz real erlebbar. Dies ist das alles entscheidende Kennzeichen einer lebendigen biblischen Gemeinde. Die Nähe des Herrn wird viele Glieder motivieren, die Sünde zu meiden, und in erster Linie für Christus zu leben. Und auf unserer Webseite, weiß nicht, ob ihr da schon mal drauf wart, ob ihr schon mal gelesen habt, da steht folgendermaßen, das ist, wie wir uns charakterisieren. Da steht, alles dreht sich um Jesus Christus. Er ist die wunderbarste Person im ganzen Universum. Auf ihn hin sind wir geschaffen. Unser Ziel ist es, ihn persönlich zu kennen, Beziehung mit ihm zu pflegen, ihn zu ehren, ihm ähnlich zu werden und andere Menschen mit seiner Liebe zu berühren. Das steht auf unserer Webseite. Alles dreht sich um Jesus. Möge das wirklich wahr sein und nicht nur so ein Slogan. Und möge das immer mehr wahr werden in unserem Gemeindeleben. Johannes Stockmeier hat geschrieben, das ist so ein Gemeindeberater, das Leitbild der christlichen Gemeinde ist, dass sie kein Leitbild außer dem gekreuzigten Jesus hat. Fand ich gut. Wir haben ein Leitbild und es ist Jesus und sonst gar nichts. Am Kreuz orientiert sie sich, sie folgt Jesus nach. Das bedeutet, jeder nimmt sich mit seinem Ich zurück, verzichtet auf die eigenen Ansprüche und ordnet sich dem unter, was Jesus möchte, dass einer den anderen höher achte als sich selbst. Also die Hauptsache ist, dass die Hauptsache bleibt und die Hauptsache ist Jesus. Und wenn wir davon wegkommen, dann verlaufen wir uns. Zweite Charakteristikum oder zweite Eigenschaft des Gemeindelebens ist Gemeinschaft. Koinonia ist das griechische Wort. Also der Leib. Wir versammeln uns erstens für Jesus, aber zweitens auch umeinander zu dienen. Und Koinonia drückt eigentlich viel mehr aus, als was viele Gemeinden und viele Christen erfahren. Koinonia, Gemeinschaft, bedeutet nicht, dass man sonntags in einen Gottesdienst geht und dann wieder heimgeht und das war's. Koinonia, Gemeinschaft, bedeutet eigentlich das Leben miteinander zu teilen. Und wir sehen das in der Bibel immer wieder, die Ermahnung, die Ermutigung, den Leib zu erbauen. Dafür sind die geistlichen Gaben da. Geistesgaben sind nicht für dich persönlich da. Oh ja, eine. Sprachengebet ist für dich persönlich zuallererst. Aber sonst sind Gottes Gaben nicht für dich da, so als geistliche, weiß nicht, Selbstbefriedigung, dass du einen Kick hast oder irgendeine Erfahrung machst. Es ist für den Leib da, zur Erbauung des Leibes. Gemeindeleib aufbauen. Einander lieben, einander dienen. In unserer Berufung als Gemeinde Jesu, als Gemeindeglieder, gibt es ganz viele Einander-Komponenten. Wir werden uns das gleich anschauen. Im Neuen Testament gibt es 58 Aufforderungen, die sagen einander oder zumindest sinngemäß was Ähnliches sagen. Letzte Woche haben wir über eine ganz wesentliche gesprochen. Da hat Jesus gesagt, daran werden die Menschen erkennen, dass ihr meine Jünger seid. Ich lese euch nochmal vor, Johannes 13, Verse 34 und 35. Da sagt Jesus, ein neues Gebot gebe ich euch, dass ihr einander liebt. Damit wie ich euch geliebt habe, auch ihr einander liebt. Daran werden alle erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr Liebe untereinander habt. Also ganz praktische, aufopfernde Liebesdienste aneinander. Dass wir die Geschwister höher achten als uns selbst. Wayne Mack hat geschrieben, wir sind dazu berufen, einander zu lieben und zu dienen. Und das mit solch einer Regelmäßigkeit und Leidenschaft, dass unsere Liebe und unser Dienst als Hingabe beschrieben werden kann. Die Bibel zeigt, dass wir als Gläubige dazu ausgesondert wurden, Gottes Kinder zu lieben und ihnen zu dienen. Galater 5, Vers 13, dient einander durch die Liebe. 1. Petrus 4, Vers 10, wie jeder eine Gnadengabe empfangen hat, so dient er miteinander als gute Verwalter der verschiedenartigen Gnade Gottes. Jeder Einzelne von euch, jeder Christ ist von Gott begabt. Jeder von euch hat was beizutragen zur Erbauung des Leibes. Und wieder, denkt nicht an eine Organisation oder was, nicht die Geschwister in der Gemeinde. Wir haben schon vor ein paar Wochen diese Zettel ausgeteilt und eine Frage drauf ist, welche Gaben habe ich? Was bringe ich mit in die Versammlung zur Auferbauung von einander? Was bringe ich mit? Kannst dich fragen, was kann ich gut? Was liegt mir am Herzen? Was hat Gott in dich reingelegt? Und dann die zweite Frage dazu ist, wie kannst du dem Leib damit dienen? Mit dem, was Gott dir gegeben hat. Welchen Dienst oder vielleicht welchen Geschwistern? Wie konkret? Eines, was wir heute gemacht haben, wir haben so eine Dienstbörse hier hinten an der Wand. Da gibt es auf der einen Seite gibt's Dienstmöglichkeiten. Ich habe ein paar aufgehängt, die mir eingefallen sind. Ich habe alle Dienstleiter eingeladen, auch für ihre Dienste, einfach Möglichkeiten mal sichtbar zu machen. Könnt ihr nachher vielleicht noch dazu hängen. Und dann auf der anderen Seite gibt es ein paar Ideen, die ich so gefunden habe. Und da hängen einfach leere Blätter. Und entweder kannst du sagen, okay, ich lese mal diese Dienstgelegenheiten durch, diese Angebote, die da sind, und ich kann sagen, ja, wow, das ist es. Dann schreib einfach deinen Namen da drauf. Oder vielleicht bist du jemand, der sagt, ah, ich bin mir noch nicht so sicher, ich weiß nicht wirklich, wo so mein Platz in dem Leib ist. Okay, dann fang damit an zu fragen, was hat Gott in dich reingelegt? Und dann schreib einfach das auf das leere Blatt und sag, Günther, ich kann predigen, hoffentlich. Oder was immer. Und schreib uns das einfach auf. Und dann können wir auch als Leiterschaft uns überlegen, wo ist der Platz für jeden im Leib. Ich denke, das ist wesentlich. Und ich glaube wirklich, dass da ist auch ein Punkt, wo wir als Gemeinde noch wachsen können. Wenn ich mal unseren Gemeindeleib anschaue, gibt es noch viele, die den Platz nicht so wirklich gefunden haben. Und bitte versteht, wenn wir hier über Dienst oder Erbauung des Leibes reden, wir reden jetzt nicht hier über, du musst jetzt irgendein Ding übernehmen, 5 Stunden die Woche mindestens und dieses Riesending. Nee, können ganz einfache Dinge sein. Jochen holt mich jeden Sonntagmorgen ab auf dem Weg und nimmt mich mit in die Gemeinde und dann betet er mit uns zusammen für die Gemeinde. Oder vielleicht ist dein Dienst, dass du sagst, okay, ich nehme mir vor, 2 Leute in der Woche anzurufen und einfach mal zu fragen, wie es ihnen geht oder für sie zu beten. Oder vielleicht ist es die Folien aufzulegen oder vielleicht die Folien nachher in den Ordner wieder einzuhelfen, dem Markus da zu helfen. Kannst du das Alphabet? Super, bist schon befähigt für diesen Dienst. Es muss nicht kompliziertes, riesiges Ding sein. Und nicht jeder kann allen dienen, jeden Einzelnen und alles tun. Deswegen die Frage, Gott, wo ist mein Platz? Wem soll ich dienen? Heute, wie? Ich denke, wird auch die Aufgabe von uns Ältesten sein, den Leib anzuschauen und zu fragen, wer hat seinen Platz schon gefunden und wer noch nicht. Und dann die Geschwister anzusprechen und ihnen zu helfen, einen Platz zu finden. Ja, was aber, wenn ich den Geschwistern oder den Leib nicht dienen will? Dann gibt es eigentlich nur eine Antwort, zu Buße. Änder deine Einstellung, da kann man gar nicht mehr dazu sagen. Seit Jesu Herz, glaube ich, so zu denken. Wirklich, es geht nicht um Riesendinge, es geht einfach um, komme ich um zu geben, oder bin ich einer, der nur kommt, um zu nehmen. Und ich denke, es ist okay, wenn ein neubekehrter Christ mal ein paar Wochen meine Ortsgemeinde beobachtet und drüber betet, ob das der Platz ist, wo Gott ihn haben will, oder vielleicht woanders. Er muss nicht darum beten, ob Gott ihn in einer Gemeinde haben will, das ist offensichtlich, alle Christen sollen in der Gemeinde sein, das ist klar. Und ich denke, es kann eine Zeit geben, wo ein Babychrist noch so kaputt und verletzt und krank ist, oder wo ein Christ durch so eine Krise geht, dass es vor allem dran ist und nötig ist, dass andere ihm dienen und ihn tragen, und das ist okay, und dafür gibt es den Leib. Aber ich glaube, selbst da ist ein Weg oder ein Schritt zur geistigen Gesundung, dass man auch wenn nur einen ganz kleinen Schritt macht, von sich selbst wegzuschauen und auf die anderen zu schauen und den anderen zu dienen. Aber ich würde mal sagen, für einen relativ gesunden Christen ist es keine Option, einfach so ein stiller Konsument zu sein oder ein Trittbrettfahrer oder, ich will es nicht zu krass ausdrücken, ein Schmarotzer. So wie so ein Baumschwamm am Baum, der einfach nur saugt und nichts beiträgt. Schmarotzer am Gemeindeleib, ein furchtbarer Gedanke eigentlich. Und wieder denkt, denkt konkret, denkt nicht Organisation oder Gottesdienst, Programm irgendwie, denkt Gemeindeleib sind Persona. Carina, die vielleicht deine Kinder unterrichtet. Markus, der uns im Lobpreis leitet. Die Gabi, die für uns kocht. Manfred, der die Stühle aufstellt. Du willst von denen nur nehmen, aber du bist nicht bereit, denen auch zu dienen oder irgendwas zu geben. Das ist nicht okay. Und es ist nicht reif. Ich denke nicht, dass es Jesus ähnlich ist. Und ich will nicht irgendwie zu krass oder hier einen riesen Trip auf Leute legen und ich möchte denen, die schon wirklich sehr aktiv sind, sagen, auch nicht zu richten, weil wir wissen es einfach nicht. Vielleicht ist ja der Bruder oder die Schwester, die scheinbar untätig in der Gemeinde sitzt, vielleicht ist er 5 Stunden am Tag auf den Knien und betet für dich. Dann ist das sein Dienst. Oder vielleicht ruft er Leute an, oder ist ja nicht alles so sichtbar und so offensichtlich. Also die Frage ist, wo ist dein Platz? Was hat Gott dir aufs Herz gelegt? Und vielleicht sehen wir es noch nicht, aber wenn wir dich ansprechen, vielleicht kannst du sagen, okay, das ist mein Platz. Gut. Ich denke, es ist wichtig, dass jeder von uns sagen kann, das ist mein Platz in dem Leib. Und wir können Gott bitten, uns das aufs Herz zu legen und uns zu zeigen. Ein Aspekt von Leib ist, dass wir zusammen wirken, Dienst aneinander. Eine herausgerufene Versammlung Christi zu sein, heißt, dass wir ganz praktisch, konkret aneinander dienen. Ist eine verbindliche Angelegenheit. So den Club der Unverbindlichen gibt es im Neuen Testament nicht. Also ich möchte dich ermutigen, wenn du deinen Platz noch nicht gefunden hast, dann fang an, ihn zu suchen. Und wir wollen dir gerne helfen, den zu finden. Und es geht da auch gar nicht darum, dass wir irgendwelche Dienste füllen oder irgendwelche Programme. Darum geht es überhaupt nicht. Es geht darum, dass du ein reifer Christ wirst und dass du Teil wirst von dieser Koinonia-Gemeinschaft. Unsere Gaben sind Behälter, um seine Liebe weiterzugeben. Und das ist was Praktisches. Ich meine, Jesus hat gesagt, daran wird die Welt erkennen, dass ihr meine Jünger seid, wenn ihr einander liebt. Wie soll die Welt es sehen, wenn es nicht praktisch ist? Wenn wir nicht praktisch einander dienen, wenn es nicht sichtbar ist, wenn es nicht erfahrbar ist. Das geht nicht theoretisch, ne? Das ist was Konkretes. Also die Prinzipien, denke ich, sind klar. Es ist gar nicht so schwer zu verstehen, was Gott von uns will. Ihn lieben, die Menschen lieben, die er liebt. Wie das dann praktisch und konkret aussieht, ja, hängt von dir ab, von den Gelegenheiten, von den Nöten, die da sind, auch von deinen Begabungen. Vielleicht ein Beispiel. Ich kann jetzt an niemanden in der Gemeinde da denken, aber ich denke gerade dran, weil eine Frau außerhalb der Gemeinde, mit der wir Kontakt haben, hat gerade die Situation, aber nehmen wir einfach mal an, eine alleinerziehende Schwester muss ins Krankenhaus für eine OP. Wie kann der Dienst da aussehen? Einer wird sie vielleicht besuchen und vielleicht sogar um Heilung beten. Eine Art von Dienst und Begabung. Der nächste wird vielleicht das Gebetsanliegen auf die Webseite machen oder durch einen E-Mail-Verteiler jagen und anderer hat die Gabe der Barmherzigkeit und wird die Person besuchen oder anrufen und einfach mal zuhören und mit ihr weinen und all diese Dinge. Anderer wird vielleicht eine Karte schreiben mit Bibelworten und ermutigen. Der nächste wird das Kind, was er mit kann, ins Krankenhaus aufnehmen und versorgen. Der nächste wird vorbeikommen und die Hausaufgaben machen mit dem Kind. Ein anderer wird vielleicht das Kind abholen, um die Mama besuchen zu fahren und vielleicht auf der Rückfahrt noch was Nettes unternehmen. Der nächste kümmert sich vielleicht um die administrativen Angelegenheiten, um diese Dinge. Post durchsehen, Rechnungen bezahlen, vielleicht einen Hilfsantrag stellen, hier auf Haushaltshilfe oder was immer. Vielleicht werden andere sich zusammentun, um das Haus nochmal durchzuputzen, bevor sie nach Hause kommt. Und vielleicht wieder andere werden kochen, bis sie wieder soweit fit ist und Punkt, 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 so weiter und so fort. Also ganz konkrete, persönliche, je nachdem, wo einer Begabung hat. Aber konkreter, sichtbarer, praktischer Dienst. Daran werden die Menschen sehen, dass wir Jesu Gemeinde sind. Nicht, weil wir zusammensitzen, eine Stunde an einem Sonntag oder zwei Stunden an einem Sonntagmorgen. Das ist noch nicht Gemeinde, da wird noch nicht seine Liebe sichtbar. Ich lese euch noch ein paar weitere von diesen Einander-Aufforderungen einfach vor. Römer 12, Vers 10. In der Bruderliebe seid herzlich gegeneinander, in der Ehrerbietung komme einer den anderen zuvor. Römer 12, Vers 16. Seid gleichgesinnt gegeneinander. Trachtet nicht nach hohen Dingen, sondern haltet euch herunter zu den Niedrigen. Haltet euch nicht selbst für klug. Galater 6. Brüder, wenn auch ein Mensch von einer Übertretung übereilt würde, so helft ihr, die ihr geistig seid, einem solchen im Geist der Sanftmut wieder zurecht. Und gib dabei Acht auf dich selbst, dass du nicht auch versucht wirst. Galater 6, Vers 2. Das war Vers 1, jetzt Vers 2. Einer trage des anderen Lasten, und so sollt ihr das Gesetz des Christus erfüllen. Hebräer 3 ermahnt einander, vielmehr jeden Tag, solange es heute heißt, damit nicht jemand unter euch verstockt wird durch den Betrug der Sünde. Hebräer 10, lasst uns aufeinander Acht geben, damit wir uns gegenseitig anspornen zur Liebe und zu guten Werken. Also okay Leute, lasst uns Gutes tun. Lasst uns einander lieben. Wie kann das aussehen? Grund, warum wir heute hier zusammen sind. Darüber können wir uns Gedanken machen. 1. Thessalonicher 5. Ermahnt einander und erbaut einer den anderen. 1. Thessalonicher 4. Tröstet nun einander mit diesen Worten. Und manche Geschwister sind besonders begabt für diese Dienste. Aber ich glaube, jeder Christ kann ein Ermutiger und ein Tröster sein auf die eine oder andere Art. Epheser 5. Ordnet euch einander unter in der Furcht Christi. Epheser 4, dass wir der Berufung würdig wandeln, mit aller Demut und Sanftmut, mit Langmut, einander in Liebe ertragen. Ja, manchmal ist es auch ertragen. Manchmal heißt Liebe einfach auch ertragen, jemand, der so ganz anders ist und ganz anders denkt als ich. Das drückt auch wieder Liebe aus und Einheit, die übernatürlich ist. Und gewissen Menschen hätten wir wahrscheinlich natürlich gesehen, nie Gemeinschaft, aber weil Jesus uns zusammengestellt hat, ist was Übernatürliches da und er schafft Einheit, die wir vielleicht natürlich nicht hätten. Kolosser 3, lasst das Wort des Christus reichlich in euch wohnen, in aller Weisheit, lehrt, ermahnt einander. Jakobus 5, bekennt einander die Übertretungen und betet füreinander. Jakobus 5 auch, seufzt nicht gegeneinander, das ist eine gute Ermahnung. Denkt an Mose und das murrende Volk. Das ist kein schönes Bild. Römer 15. Darum nehmt einander an. Ah, das klingt schon besser. Gleich wie auch Christus uns angenommen hat zur Ehre Gottes. Geht um ihn. Was auszudrücken für ihn. Epheser 4. Seid aber gegeneinander freundlich und barmherzig und vergebt einander. Gleich wie auch Gott euch vergeben hat in Christus. Und ich lese euch nicht alle 58 vor. Aber wir kriegen schon so eine Idee, wozu wir berufen sind. Wow, Gemeindeleben ist ein echtes Commitment. Ha? Das ist eine echte Herausforderung, auch so zu leben. Und das ist auch was, was wir nur aus der Kraft des Heiligen Geistes tun können, wenn wir auf Gott vertrauen und nicht auf uns selbst, wenn wir uns ihm zur Verfügung stellen. Aber auf der anderen Seite ist es total wert, oder? Wenn Jesus dadurch verherrlicht wird und wenn er sichtbar wird, in dieser Welt und wenn sein Leib erbaut wird und wenn wir Licht sind für die Verlorenen, Mann, wenn wir so leben, wenn wir so einander lieben, dann wird es Menschen anziehen wie das Licht die Fliegen. Und das ist genau der Punkt. Dritter Teil, letzter Teil unseres Auftrages ist Menschen für Jesus erreichen. Es gibt einen Missionsbefehl in der Bibel. Als Einzelne, aber auch als Gemeinde sind wir berufen, einen evangelistischen Lebensstil zu leben. Wie können wir das tun? Erstens, dass wir beten für die verlorenen Menschen. Da öffnet Gott Türen und er verändert auch unser Herz, dass wir sein Herz für ihn bekommen. Zweitens ist, dass wir Kontakte knüpfen. Und dass wir diesen Menschen einfach Gutes tun. Und sie lieben. Das öffnet ihr Herz. Im Prinzip, dass wir dann, nachdem wir es allererst nach innen getan haben, an den Geschwistern, dass wir dasselbe dann nach außen tun. Die Menschen lieben, die Gott uns in unser Leben gestellt haben. Sodass sie ein Stückchen weit was von Gottes Liebe schmecken können. Matthäus 5, Vers 16, da sagt Jesus, so soll euer Licht leuchten vor den Menschen, damit sie eure guten Werke sehen und euren Vater, der in den Himmeln ist, verherrlichen. John Piper schreibt dazu, ich habe so ein Ding gelesen von ihm, da schreibt er über die Minimalanforderungen einer Gemeinde und wie eine maximale Gemeinde aussehen würde. Und er sagt, laut Jesus sind die guten Taten seiner Jünger das Fenster in diese Welt, durch das die Menschen die Herrlichkeit Gottes sehen und bewundern können. Daher, wenn eine maximale Gemeinde maximale Herrlichkeit für Gott bedeutet, dann bedeutet maximale Gemeinde sein, auch ein Maximum an guten Taten tun. Wenn eine lokale Gemeinde damit beschäftigt ist, über kreative Wege nachzudenken, wie sie Menschen Gutes tun können, dann ist Jesus nicht umsonst gestorben und die Weisheit Gottes wird sichtbar. Gemeinden sterben heute, weil sie nichts tun, was die Welt sehen kann und von dem sie sagen kann, das ist ein Beweis, dass Gott real und herrlich ist. Viele Gemeinden haben vergessen, warum sie existieren. Nämlich um gute Werke zu tun im Namen Jesu, sodass Menschen dazu bewegt werden, Gott Ehre zu geben. Und wenn eine Gemeinde vergisst, dass sie für andere existiert und für Gott, wird sie nach innen gewandt und genügt sich selbst und jahrelang wie ein sozialer Club dahin leben. Aber das ist nicht unsere Berufung. Also wir beten für die Menschen, wir tun ihnen Gutes, die Menschen, die Gott in unser Leben gestellt hat. Und drittens, wir müssen das Evangelium natürlich auch weiter sagen, das, was Jesus für uns getan hat. Und am machtvollsten ist, wenn wir das persönlich machen, persönliche Zeugnis. Und wie gesagt, wir haben diesen Blutworkshop im April, wenn ihr euch da noch weiter zu rüsten lassen wollt, wie ihr das tun könnt. Wir können es auch durch ein Traktat tun oder durch ein Buch oder durch eine CD oder dass wir Leute in die Gemeinde einladen oder zu einem Vortragsabend oder einer Evangelisationsveranstaltung. Aber machtvoll ist, wenn wir persönlich Jesus bezeugen. Ausgewogenheit brauchen wir, dass wir Gutes tun, und dass wir Jesus bezeugen. Es gibt so zwei Fehlentwicklungen in der Gemeinde Jesu, jetzt als Großes gesehen. Es gibt die, die sehr diakonisch sozial eingestellt sind und die wunderbare, gute Werke tun, aber nie den Mund aufmachen und von dem erzählen, was Jesus für uns getan hat. Und dann gibt es diejenigen, ich würde mal eher so die typischen Evangelikalen nennen, für die Evangelisation sehr wichtig ist und die viel über Jesus reden, aber die irgendwie nicht zu guten Werken kommen dabei. Und auch das ist dann eigentlich ein Zeugnis, was ja, ein bisschen hohl ist. Also beides. Ausgewogenheit. Ich lese euch noch ein paar Zitate von Johannes Stockmeier vor und dann machen wir den Sack zu. Er schreibt, unser Ziel ist, Gott dorthin zu bringen, wo er bisher noch nicht wahrgenommen wurde, und wo Gottes Leben dringend nötig ist. Der Mensch muss wieder ins Blickfeld rücken, der bedürftige, verlorene Mensch ist das Ziel aller Bemühungen des christlichen Handelns. Wie wir als Gemeinde den Menschen das Leben Gottes vermitteln, das ist nun die Frage, die in einem gemeinsamen kreativen Prozess der ganzen Gemeinde beantwortet wird. Es kommt nicht an erster Stelle auf die Struktur der Gemeinde an, sondern auf ihren Inhalt. Der Inhalt ist der Auftrag Jesu an seine Gemeinde und der steht unverrückbar fest. Es ist der Missionsauftrag. Einfach ein paar Zitate. Die Gabi hat mir ein Buch geschenkt von ihm und es waren wirklich gute Dinge drin. Der Grundauftrag ist bekannt. Ihm ordnet sich jeder in der Gemeinde unter und jeder fragt sich, was ist mein Beitrag, damit dieser Auftrag ausgeführt werden kann. Der Auftrag ist das Ziel, also der Missionsbefehl. Die Gemeinde hat das Ziel, dass Menschen zu Jesus finden, das Reich Gottes gebaut wird und Gottes lebendige Gegenwart bezeugt wird. Das Ziel sind die Menschen, die verloren gehen. Die Methoden sind alles, was dazu dient, die Menschen zu erreichen. Dann schreibt er auch noch, der Auftrag fordert alles von uns, den Einsatz unserer ganzen Existenz. Ohne die innere Bereitschaft, alles zu geben, hat ein Zielfindungsprozess keine Chance. Bleibt er immer in oberflächlichen Willensbekundungen hängen. Also für uns als Gemeinde auch eine Frage, die wir uns, haben uns persönlich gestellt, aber die können wir uns auch als Gemeinde stellen. Was hat Gott in uns reingelegt? Was haben wir an Gaben, an Ressourcen da als Versammlung? Und wen können wir wie damit erreichen? Wir können Gott heute fragen, was bewegt uns? Was hat Gott uns auf unser Herz gelegt? Was ist uns wichtig? Wo sind unsere Gaben kollektiv? Was haben wir von Gott bekommen? Und wie können wir damit Menschen erreichen? Welche Menschen? Wieder, wir können nicht alle erreichen. Es ist zu groß für uns. Wir können nicht alles Gute tun, was man Gutes tun kann. Aber was? Wer ist unser Nächster? Als Gemeinde. Zu welchen Menschen haben wir Zugang? Welche Menschen erreichen wir vielleicht schon? Welchen Menschen können wir dienen mit dem, wer wir sind und mit dem, was wir von Gott haben? Und wir können uns auch fragen, in welchem Bereich des Gemeindelebens müssen wir wachsen vielleicht? Was brauchen wir dazu? Als Zurüstung oder Schulung? Was muss ermutigt und gestärkt werden in unserem Gemeindeleib? Wie können wir das tun? Gibt es vielleicht auch was, was nicht mehr dran ist? Auch darüber können wir reden. Nein, wir sind jetzt 15, bald 16 Jahre alt als Gemeinde. Ist gut, wenn man mal zum TÜV fahrt, ab und zu. Mal durchcheckt, mal abcheckt. Und wenn auch solche Dinge bewusst werden oder bewusst sind, dann schreibt die auch auf. Dann lasst uns das sammeln und da austauschen drüber. William MacDonald hat geschrieben, die Gemeinden waren in erster Linie geistliche Häfen für Gläubige als Zentren zur Erreichung der Verlorenen. Ich mag die Definition. Geistliche Häfen für die Gläubigen, geistiges Zuhause, als Zentren zur Erreichung der Verlorenen. Die Gemeindeaktivitäten drehten sich um das Brechen des Brotes, die Anbetung, das Gebet, das Bibelstudium und die Gemeinschaftspflege. Zum Abschluss, wir haben die Jünger in der Bibel die Schwerpunkte umgesetzt. Wir haben diesen einen Vers auf unserem Gemeindebrief immer drauf. Apostelgeschichte 2, Vers 42. Sie verharrten in der Lehre der Apostel und in der Gemeinschaft und in dem Brechen des Brotes und in den Gebeten. Also Bibelstudium ist wichtig, damit wir ihn kennenlernen können, dass wir die Wahrheit kennen, dass wir seinen Willen kennen, dass wir überhaupt mal kennenlernen können, wie wir ihn anbeten sollen. Dass unser Sinn, unser Denken erneuert wird und ihm angeglichen wird. Zweites, Gemeinschaft. Sie haben als Familie gelebt, sie teilten ihr Leben. Apostelgeschichte 2, Vers 44 geht es weiter, da steht, alle gläubig gewordenen aber waren beisammen. Um Gemeinschaft zu pflegen, muss man zusammen sein. Gut, es geht über Skype vielleicht heute auch, aber zusammen sein und sie hatten alles gemeinsam und sie verkauften die Güter und die Habe und verteilten sie an alle, je nachdem einer bedürftig war. Täglich verharrten sie einmütig im Tempel und brachen zu Hause das Brot, nahmen Speise mit Jubel und Schlichtheit des Herzens, lobten Gott und hatten Gunst beim ganzen Volk. Der Herr aber tat täglich hinzu, die gerettet werden sollten. Also ganz viele Aneinanderdienste hier, sie haben gemeinsam gegessen, hatten Dienst an den Bedürftigen, sie hatten Diakone zum Beispiel, die ihre Witwen versorgt haben, sie haben materiell miteinander geteilt, ganz viele solche Dinge. Und dann wissen wir, gehört zum Gemeindeleben auch noch den Einsatz der Geistesgaben von allen Gliedern, Dinge wie Gemeindezucht haben sie praktiziert, Gemeindeleitung durch Älteste, unterstützt durch Diakone, Taufe der Gläubigen durch Untertauchen, Brechen des Brotes, drückt unsere Einheit und auch die Kraft aus, die wir von ihm empfangen, durch das, was er für uns getan hat. Gebete, Anbetung haben wir schon besprochen, es ist alles gottzentriert. Wir dienen aus der Beziehung mit ihm heraus einander. Und dann, wenn wir in der Apostelgeschichte weiterlesen, dann sehen wir, dass sie sehr aktiv waren in der Mission und in der Evangelisation. Und ich könnte über den Vers auch 3 Wochen predigen, aber vielleicht können wir auch da fragen, diese verschiedenen Dinge, sind wir ausgewogen als Gemeinde in diesen Dingen? Oder haben wir eine Betonung zu sehr auf einer Seite und vernachlässigen wir vielleicht einen anderen Aspekt? Wo läuft es okay? Was können wir stärken? Jetzt wirklich zum Abschluss ein Gedanke von Wilfried Block nochmal, der eigentlich an Weiter gerichtet ist, im weitesten Sinn, der mich herausgefordert hat auch. Er schreibt, Jesus Christus gab den Auftrag, Menschen zu Jüngern zu machen und in seiner Lehre zu unterweisen. Darum glaube ich persönlich, dass in einer biblischen Gemeinde alle Bereiche auf Multiplikation ausgerichtet werden sollen. Die Zahl der Bekehrten soll multipliziert werden durch Evangelisation, die Zahl der Jünger soll multipliziert werden durch Jüngerschaftsschulung, die Zahl der Mitarbeiter soll multipliziert werden durch Schulung und Zurüstung der Mitarbeiter, sei es in der Kinderarbeit, Sonntagsschularbeit, Hauskreisarbeit, Seelsorgearbeit oder sei es im Verkündigungsdienst der Brüder. Und die Zahl der Leiter soll multipliziert werden durch das Heranbilden von neuen, bewährten Leitern. Und er schreibt, genau an dieser Stelle sehe ich eine große Schwachstelle in vielen Gemeinden. Zu wenige machen zu viel und zu viele machen zu wenig. Das ist aber nicht biblisch. Paulus schreibt an Timotheus, was du von mir, also mir ist einer, er schreibt an du, dann sind schon 2, gehört hast, das vertraue treuen Menschen an, das sind dann mindestens 3, die tüchtig sein werden, auch andere, also mindestens am 4. zu lehren. Also Multiplikation. Und nach diesem Grundsatz sollte jede biblisch ausgerichtete Gemeinde handeln, schreibt er. Hat mich herausgefordert. Könnt ihr euch auch fragen, vielleicht gerade die, die Leiterschaft ausüben in gewissen Dienstbereichen, passiert es. Bejüngerst du andere? Bist du ein Mentor? Ziehst du andere heran? Ist der Multiplikation deines Dienstes? Und wie können wir das besser tun? Unser Dienst, unsere Leiterschaft multiplizieren. Soweit ein paar Gedanken. Ich weiß nicht, wie organisiert es heute war. Einfach so ein paar Gedankenanstöße, die ich weitergeben wollte zum Thema Gemeinde. Wie geht's heute weiter? Zuerst werden wir essen. Es wird Würstchen geben mit Brötchen und Salat. Das Ganze auf Plastiktellern. Wir wollen jetzt super viel Zeit mit dem Füllen unseres Fleisches hier verbringen heute. Also wir wollen recht zügig essen und dann werden wir uns nochmal sammeln, vielleicht ein Lobpreislied singen, 1 oder 2, und dann möchte ich euch einladen, für eine Stunde in die Stille zu gehen. Schön, schöne Winterwanderung zu machen draußen. Oder es gibt ganz viele Räume. Es gibt hier unten einen Keller mit mehreren Räumen. Es gibt oben noch einen großen Raum, oben einen kleineren Raum. Zur Linken, wir können uns hier ein bisschen verteilen, die Empore, die Küche. Ich denke, es ist drin, dass jeder so ein kleines, stilles Plätzchen findet auch. Und vielleicht ist es eine Herausforderung für euch. Aber es ist eine gute Herausforderung, mal zu versuchen, mal eine Stunde lang zu hören. Und einfach Gott zu fragen, Gedanken zu wälzen, diese Dinge, worüber wir gesprochen haben, zu wälzen. Und zu fragen, Herr, was ist dran? Willst du mir was sagen? Und ich möchte euch bitten, dass ihr das aufschreibt und sammelt. Weil dann nach dieser Stunde werden wir uns wieder hier sammeln. Und dann möchte ich euch bitten, hinten am Tisch liegen Zetteln und wir haben Stifte da, dass ihr jeden von diesen Gedanken oder Punkten, einfach was ihr sagen wollt, besprechen wollt, loswerden wollt, was Gott auf euch aufs Herz legt, jeder Punkt auf einen A5-Zettel draufschreibt, mit so einem Filzstift, dass es halt auch von 1,5 Meter Entfernung auch noch lesbar ist. Und dann wollen wir zusammenkommen und diese Dinge mal sammeln und uns sichtbar machen. Also deswegen, es geht schneller, wenn ihr das schon vorbereitet habt, als wenn ich dann vorne stehe und versuche, das irgendwo am Flipchart aufzuschreiben. Wir haben jetzt super viel Zeit, dass das Ganze ein bisschen systematisch ist. Also jeden Gedanken auf ein Blatt ausformulieren, das ist auch schon mal gut, dann hat man es nämlich schon auch mal auf den Punkt gebracht, dann ist es auch schneller kommuniziert, was einem wichtig ist. Und dann wollen wir zusammenkommen und austauschen und dann mal sehen, wie es dann weitergeht. Ganz offen. Und wirklich, es darf alles gesagt werden, soll ganz offen sein. Wir werden uns dann das anschauen, was so kommt und dann noch weiter vertiefen und besprechen die wichtigsten Anliegen zuerst. Und wenn wir nicht fertig werden, vielleicht in den Mitarbeitertreffen dann weiter. Wir werden um 16.15 Uhr spätestens da einen Schlussstrich ziehen. Ganz egal, wo wir gerade stehen in dem Prozess. Und wollen zum Abschluss nochmal vor Gott kommen. In der Lobpreiszeit, im Gebet, hören auf ihn, gemeinsam Abendmahl feiern und dann so gegen 5 Uhr werden wir versuchen, hier abzuschließen und hoffentlich reich gesegnet nach Hause zu gehen. Thomas, einer der Pastoren der Gemeinde hier, hatte so ein Bild für uns. Es gibt ja hier im Tal so eine Quelle und er hatte so dieses Bild für ihn, dass dieser Tag heute so eine Quelle für uns sein wird, wo wir erfrischt werden als Gemeinde. Also spannend, lasst uns mit Erwartung in diesen Tag gehen und einfach auch die Gemeinschaft genießen und genießen, dass wir zusammen sein dürfen, dass Gott uns zusammengestellt hat. Lasst uns noch beten. Herr, danke für dieses Vorrecht, dass wir deine Gemeinde sein dürfen, die Versammlung Gemeinde Jesu Christi. Das ist so wunderbar, hoch, großartig, herrlich. Und ich danke dir auch, dass du uns zueinander berufen hast, so wie wir hier sind. Mit all denen, mit denen wir uns leicht tun und auch mit all denen, mit denen wir uns schwerer tun. Herr, ich danke dir dafür, weil das ist genau dein Plan. Und ich danke dir, dass wir wissen dürfen, dass du uns so zusammengestellt hast. Und dass du auch eine Berufung für uns hast. Und Herr, du tust schon so viele wunderbare Dinge. Aber wir wollen darauf vertrauen, wenn wir zusammenkommen, um auf dich zu hören, dass es noch wunderbarer werden kann. So, Herr, wollen wir es einfach dir hinterlegen. Wir wollen dir nichts vorschreiben, wir wollen es nicht einengen irgendwie, diesen Prozess. Wir kommen vor dich, wir machen uns von dir abhängig heute Morgen. Bitte einfach, sprich, Herr. Wir wollen hören. Und führe du uns. Beweg du unsere Herzen. Und ich bitte dich, gib uns in allem die Einheit deines Heiligen Geistes, dass uns gemeinsam klar wird, ja, was unser Auftrag ist, den kennen wir ja im Großen und Ganzen. Aber wie und wo und wen, was du konkret vorhast. Segne unser Zusammensein heute Nacht, darum bitte ich dich in Jesu Namen. Amen.